Grüß Gott und herzlich willkommen an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute sprechen wir über das Institut für Neuevangelisierung. Zu Gast sind bei uns Weihbischof Florian Wörner und Dr. Veronika Ruf. Wenn Sie Mission hören, denken Sie dann nur an Missionare, die in fernen Ländern schwitzen? Wenn laut einer Umfrage nur noch 13% der Katholiken in Deutschland an die Auferstehung glauben und nur noch 10% zum Gottesdienst gehen, dann wissen wir, wo wir mittlerweile gelandet sind. Bereits 2004 erklärten die deutschen Bischöfe in einem Hirtenbrief, wir sind zum Missionsland geworden. Deutschland ist da kein Einzelfall, in anderen europäischen Ländern sieht es wohl ähnlich aus. Papst Benedikt XVI. Hat daher 2010 den päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung errichtet. Aber nicht nur in Rom ist so etwas passiert, sondern auch im Bistum Augsburg gibt es seit dem 1. Mai 2012 ein Institut für Neuevangelisierung. Es folgt dem Auftrag Papst Benedikt XVI. Mit neuem Elan das dringende Werk der Evangelisierung der zeitgenössischen Welt wieder aufzunehmen. Bei uns zu Gast sind der Leiter des Instituts im Bistum Augsburg, Weihbischof Florian Wörner, und die Referentin für Neuevangelisierung, Dr. Veronika Ruf. Sie sind beide in unserem Studio in München zu Gast. Grüß Gott Ihnen beiden.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Grüß Gott miteinander.
Ja, schön, dass Sie beide da sind, dass Sie auch ins Studio nach München gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie heute Ihr Institut uns etwas vorstellen oder überhaupt einmal über Neuevangelisierung reden. Eine Person, die wir wahrscheinlich alle oder ich zumindest mit dem Begriff Neuevangelisierung verbinden, ist sicher Papst Johannes Paul II. Kein anderer hat so oft dazu aufgerufen. Man braucht nur an die Weltjugendtage denken, bei denen er die Jugendlichen aufgefordert hat, seid die Apostel des neuen Jahrtausends. Herr Weihbischof, Sie waren auch selbst bei vielen Weltjugendtagen mit dabei, auch später als Leiter des bischöflichen Jugendamtes. Sind Sie persönlich denn besonders davon geprägt worden?
Ja, wie gesagt, als Diözesanjugendpfarrer und vorher schon als Regionaljugendseelsorger war ich auf einigen Weltjugendtagen mit dabei, habe viele Ansprachen auch nachgelesen und bin natürlich inspiriert durch so programmatische Aufrufe an die Jugendlichen, seid die Apostel des neuen Jahrtausends und ihr seid die Zukunft der Kirche, und diese ständigen Aufforderungen rauszugehen und das Evangelium zu bezeugen in Wort und Tat, das habe ich sehr geprägt, ja.
Bei uns war einmal so ein Trainer oder Coach, sagt man, der jetzt nicht gerade aus dem katholischen Umfeld kam, und als er so im Programm bei uns gelesen hat, Neuevangelisierung, Neuevangelisation, da meinte er, was ist denn das für ein Zungenbrecher? Sie werden ja wahrscheinlich auch oft darauf angesprochen, was ist das denn überhaupt, Neuevangelisierung? Wenn man das vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz einmal schon vorab sagen könnte.
Ja, das Christentum hat ja bei uns schon eine lange Tradition, aber wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, Frau Kuhl, ist es doch nicht nur hier und da abgebröckelt, sondern an manchen Stellen sehr stark. Und da ist es notwendig, neu anzusetzen, neu die frohe Botschaft Jesu Christi zu den Menschen zu bringen. Das ist in einem Satz vielleicht gesagt, was Neuevangelisierung bedeutet.
Also nichts Neues, sondern die alten christlichen Wurzeln wieder aufdecken, die Quellen.
Ja, genau.
Dann freuen wir uns, dass Sie beide uns heute das Institut für Neuevangelisierung vorstellen oder überhaupt über das Thema Neuevangelisierung sprechen. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Ihnen das Wort.
Ja, liebe Frau Kuhl, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich möchte zunächst einmal was zur Ausgangssituation von Neuevangelisierung sagen. Pater Fidei, die Tür des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, steht uns immer offen. So beginnt der mittlerweile emeritierte Papst Benedikt XVI. Das gleichnamige Schreiben vom 11. Oktober 2011, mit dem er das Jahr des Glaubens angekündigt hat. Anlass ist ja, wie Sie wissen, das 50-jährige Jubiläum der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 2012. Seitdem stehen wir in diesem Jahr des Glaubens. Es dauert bekanntermaßen bis zum Christkönigssonntag diesen Jahres, also zum 24.11.2013. Ziele, die Papst Benedikt mit diesem Jahr des Glaubens verbindet, sind unter anderem, wie er wörtlich sagt, die Freude am Glauben und an seiner Weitergabe entdecken, eine erneute Begeisterung der Begegnung mit Christus wiederfinden, Menschen aus der Wüste herausführen. Zitat Ende. Nicht nur Papst Benedikt ist dieses Jahr des Glaubens wichtig, auch unser neuer Papst Franziskus greift es gleich zu Beginn seines Pontifikats in der ersten Ansprache vor den Kardinälen auf. Er sagt wörtlich, angespornt von der Feier des Jahres des Glaubens, versuchen wir alle, Hirten und Gläubige, die stets gleiche Sendung treu zu erfüllen, Jesus Christus zum Menschen zu bringen und den Menschen zur Begegnung mit Jesus Christus zu führen, der Weg, Wahrheit und Leben ist, der wirklich in der Kirche gegenwärtig ist und nahe in jedem Menschen. Zitat Ende. Die Tür des Glaubens offen halten, die Schwelle überschreiten. Dieses Wort Benedikts des 16. in Porta Fidei haben wir im Bistum Augsburg aufgegriffen und als Motto für das Jahr des Glaubens in unserer Diözese gewählt. Viele tun sich schwer mit dieser Tür des Glaubens an Jesus Christus. Sie trauen dieser Tür des Glaubens an Jesus Christus nicht, sind skeptisch, haben Zweifel, wollen sich darauf nicht einlassen und bleiben draußen vor der Tür stehen. Nicht wenige lehnen Christus, sein Reich und die Kirche ganz ab. Manche wählen andere Portale, sage ich immer, suchen ihr Glück in fernöstlichen Religionen oder in esoterischen Praktiken. Wieder andere lassen die Tür des Glaubens zum Notausgang verkommen. Wir alle spüren, es hat sich etwas verändert in der Glaubenslandschaft unserer traditionell vom christlichen Glauben sehr stark geprägten westlichen Welt. Der Glaube droht, wie es herschaut, zu verdunsten. Die Tür des Glaubens betreten bei weitem nicht mehr alle. Viele haben sich entfremdet von Glaube und Kirche. Vor diesem Hintergrund sprechen die Päpste seit geraumer Zeit, wie gesagt, von Neuevangelisierung. Heute, so der emeritierte Papst Benedikt XVI. In diesem besagten Schreiben Porta Fidei, ist wörtlich ein überzeugterer kirchlicher Einsatz für eine neue Evangelisierung notwendig, um wieder die Freude am Glauben zu entdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wiederzufinden. Die Rede von der Neuevangelisierung entwickelte sich zu einer echten Bewegung, und zwar im Gefolge von Evangelii Nuntiandi, einem wichtigen Schreiben Papst Pauls VI. Von 1975 und aus vielen programmatischen Appellen seines Nachfolgers Papst Johannes Paul II. Angefangen hat er damit bereits im Mai 1979 bei einem Besuch in seiner Heimat im früheren Erzbistum Krakau. In seiner Enzyklika Redemptoris Missio von 1990 spricht er von einem neuen Frühling der Evangelisierung. Den Eifer des Apostels Paulus legt er dabei allen als vorbildliches Beispiel ans Herz. Wenn ich nämlich, so Paulus, das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. So der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 16. Paulus fühlte sich unentwegt von diesem Weh mir angetrieben. Dieses Brennen für Christus und die frohe Botschaft und ihre Weitergabe wünscht sich Papst Johannes Paul II. Sozusagen als Flächenbrand für die ganze Kirche unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund hat unser Augsburger Bischof Dr. Konrad Staser vor einem Jahr am Hochfest Patrona Bavariae am 1. Mai 2012 das Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral gegründet. Das Datum war bewusst so gewählt. Es ist ein Marienhochfest in unserem Bayernland. Maria wird als Stern der Neuevangelisierung angerufen. Sie begleitet den Weg der Kirche und ist uns Vorbild, wenn es darum geht, sich zu öffnen für Gottes Wort und Christus zu den Menschen zu bringen. Aber was ist Neuevangelisierung?
Ja, oft werden wir gefragt, was denn Neuevangelisierung denn sei. Was versteht man darunter? In der Enzyklika Redemptoris Missio von Papst Johannes Paul II., da werden drei Situationen der Kirche unterschieden. Zum einen mal die Situation der Erstmission, und zwar in den Gegenden, wo das Evangelium bislang noch nicht Fuß gefasst hat, beziehungsweise noch nicht bekannt ist. Da spricht man von Erstmission. Das andere ist die normale Seelsorgesituation. Da, wo die Kirche lebt und solide Strukturen da sind, wo die Glaubensweitergabe in den Familien, im Religionsunterricht, in der Pfarrgemeinde und an anderen Orten gut funktioniert, da spricht man von einer normalen Seelsorgesituation. Neuevangelisierung dagegen setzt in Ländern alter christlicher Tradition an, in denen eine starke Entfremdung vom lebendigen Glauben und von der Kirche zu verzeichnen ist. Und das dürfte in Deutschland und den anderen mitteleuropäischen Ländern sicherlich der Fall sein. Wenn man in manchen Gegenden nicht sogar wieder von Erstmission sprechen muss. Neuevangelisierung ist also angesagt in unserem Land. Was ist denn jetzt mit dem Neu in der Neuevangelisierung gemeint? Wir sind schon gefragt worden, ob wir denn ein neues Evangelium schreiben. Natürlich nicht. Es geht darum, das alte und immer aktuelle Evangelium, das Wort Gottes, inklusive der Überlieferung der Kirche, neu zu verkünden. Neuevangelisierung hat auch nichts mit neuapostolisch oder evangelisch zu tun, bei aller Bedeutung der Ökumene. Es geht um eine erneute und erneuerte Evangelisierung, also um Erneuerung, um eine Wiederevangelisierung der Getauften, die entweder keinen oder wenig Glauben haben. Manchmal werden wir auch gefragt, ist das, was bisher in der Seelsorge geschehen ist, alles falsch gewesen? Natürlich auch nicht. Was geeignet ist für ein nachhaltiges Wachstum des Glaubens, das muss beibehalten, gestärkt und vertieft werden. Da gab es und gibt es viele gute und wertvolle Ansätze. Da und dort kann es aber passieren, dass man das Ziel aus dem Auge verliert. Dass man mit Volldampf im Leerlauf tritt sozusagen und gar nicht mehr recht weiß, wofür man sich engagiert. Das kann überall passieren, auch in der kirchlichen Verkündigung. Hier gilt es, das Ziel neu ins Auge zu fassen, und das ist der Herr selbst. Eine beständige Herausforderung ist und bleibt die jeweils persönliche Lebenssituation der Menschen mit dem Glauben der Kirche in Verbindung zu bringen. Und die Situationen, in denen Menschen sich befinden, sind sehr verschieden. Manche sind selbstzufrieden und brauchen anscheinend nicht mehr. Andere haben große berufliche oder familiäre Sorgen. Wieder andere leiden unter körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen. Viele sind auf der Suche, vielleicht unbewusst. Manche geraten in Depressionen oder haben ein Alkoholproblem oder suchen anderswo nach Glück und Sinnerfüllung. Hinzu kommen die sehr unterschiedlichen Lebenswelten und Lebensstile der Menschen. Neuevangelisierung heißt, auf diese unterschiedlichen und teilweise auch neuen Situationen mit dem Evangelium zu antworten. Und das Ganze mit neuer Begeisterung, mit neuem Schwung, mit neuem Mut und neuer Freude und gegebenenfalls auch mit neuen Mitteln, Methoden und Ausdrucksformen. Es geht darum, die Wahrheit und Schönheit unseres Glaubens im Heute unserer Zeit erneut erstrahlen zu lassen. Dabei gilt, was in Matthäus 13,52 steht: Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt.
Vorhin war davon die Rede, dass es darum geht, das Ziel neu ins Auge zu fassen. Die Frage stellt sich, was sind denn die Ziele der Neuevangelisierung? Ein erstes Ziel ist es, Menschen in eine lebendige Beziehung, in eine Freundschaft mit Jesus Christus zu führen. Beim Christsein geht es ja nicht um eine Sache, sondern um eine Person. Papst Franziskus sagt in seiner Predigt am Palmsonntag: Unsere Freude entspringt nicht aus dem Besitzen vieler Dinge, sondern daraus, einer Person begegnet zu sein, Jesus, der in unserer Mitte ist. Sie entspringt aus dem Wissen, dass wir mit ihm niemals einsam sind. Selbst in schwierigen Momenten nicht, auch dann nicht, wenn der Lebensweg auf Probleme, Hindernisse stößt, die unüberwindlich scheinen Und davon gibt es ja viele. Soweit Papst Franziskus in seiner Palmsonntagspredigt. Bevor wir anfangen, die Freundschaft mit Jesus Christus zu suchen, bietet er sie uns längst von sich aus an. Im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 15 sagt er, vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Und damit sind auch wir gemeint. Freundschaft kann man natürlich nicht herstellen, auch nicht kaufen. Gekaufte Freundschaft, gekaufte Liebe wäre die Perversion von Freundschaft bzw. Liebe. Freundschaft ist immer Geschenk. Man kann sie von Gott erbitten. Die Freundschaft mit ihm wird gewirkt durch den Heiligen Geist, dem wir uns nur zu öffnen brauchen. Der Himmel, sage ich immer, ist voll von Menschen, die uns diese Freundschaft mit Gott, mit Jesus Christus vorgelebt haben. Alle Heiligen lebten in einer jeweils einzigartigen, speziellen Beziehung zu Jesus Christus. Wir können da einige Beispiele aufzählen. Pfarrer von Ars, Therese von Lisieux, die heilige Josephine Bagita, Maximilian Kolbe, der selige Johannes Paul II., von dem wir heute schon gesprochen haben, die selige Mutter Therese und wie sie alle heißen. Alle waren sie von Gott zutiefst berührt und somit konnten sie andere berühren. Benedikt XVI. Sagte mal, nur durch Menschen, die von Gott berührt sind, kann Gott zu den Menschen zurückkehren. Das hat er kurz vor seiner Wahl zum Papst gesagt. Und an einer anderen Stelle, es gibt nichts Schöneres, als Christus zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken. Wie geht Freundschaft? Indem man sich begegnet und miteinander spricht. In Bezug auf Gott geschieht das vor allem im Gebet. Ein weiteres Ziel von Neuevangelisierung neben der Suche von Freundschaft und der Stiftung der Freundschaft zu Jesus Christus ist die Aneignung und Vertiefung des Glaubenswissens. Papst Benedikt schreibt im Vorwort vom JUCAT, dem Jugendkatechismus, ihr müsst wissen, was ihr glaubt. Zum Glauben gehört nicht nur Glaubenserfahrung, sondern eben auch Glaubenswissen. Im Hebräerbrief steht, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aber was sind das für Dinge, die man nicht sieht? Der christliche Glaube ist nicht schwammig oder nebulös. Er braucht ein festes Bekenntnis. Zum Glauben gehören Fakten. Der Glaube hat bestimmte Inhalte, die ich kennen muss. Zum Glauben brauche ich kein Theologiestudium, aber ich muss doch etwas wissen. Diese Inhalte des Glaubens sind im Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Der Glaube an den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Glaube an die Kirche, die Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Das sind die Fakten des Glaubens, die uns vorgegeben sind und die wir uns nicht beliebig zusammenstellen oder austauschen können. Nur wer weiß, was er glaubt, kann Auskunft geben über seinen Glauben. Wir müssen das nötige Handwerkszeug parat haben, genährt durch das, was in der Bibel und im Katechismus steht. Und damit sind wir schon beim dritten Ziel, die Sprachfähigkeit in Bezug auf unseren Glauben. Aber bevor wir dazu kommen, hören wir Musik.
Für alle, die später hinzugekommen sind, hier bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir heute über Neuevangelisierung. Zu Gast sind bei uns Weihbischof Florian Wörner und Dr. Veronika Ruf vom Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Ja, wir waren gerade dabei, Ziele von Neuevangelisierung zu benennen. Ein erstes Ziel war, Menschen in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Und dann ein weiteres Ziel, Glaubenswissen ist ganz wichtig beim Glauben. Und nun kommen wir zu einem dritten Ziel, Sprachfähigkeit. Ein wichtiges Ziel von Neuevangelisierung ist es nämlich, möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen, zu motivieren und dazu zu befähigen, über den persönlichen Glauben zu sprechen. Der Glaube lebt davon, dass er öffentlich bekannt wird. Er gehört gerade nicht in die Privatsphäre, wo er in unserer Zeit gerne hineingedrängt wird. Der Glaube wird stark durch Weitergabe, heißt es in Redemptoris Missio. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. So die Aufforderung im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3,15. Aber seien wir ehrlich, wie gehen wir damit um, wenn uns jemand nach unserem Glauben fragt? Können wir antworten? Wollen wir antworten? Ist es uns ein Bedürfnis zu antworten? So wie der Apostel Paulus, der sagte, die Liebe Christi drängt uns. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Oder fällt es uns schwer, über unseren Glauben an Gott zu sprechen? Sind wir etwa peinlich berührt? Haben wir Scheu? Fehlen uns der Mut bzw. die richtigen Worte? Und wie kann ich so über den Glauben sprechen, dass es ansprechend ist und andere berührt und nicht aufgesetzt und gekünstelt wirkt, sondern dass es echt und authentisch ist? Für viele sind Begriffe wie Heil, Erlösung, Gnade unverständlich bzw. fremd geworden. Dieses Vokabular gilt es wieder neu zu erlernen und für sich selbst durchzubuchstabieren. Wir müssen uns darin einüben, die Sprache des Glaubens so zu sprechen, dass sie die Menschen verstehen, ohne einer Banalisierung zu erliegen. Überlegen wir uns doch einmal konkret, wie wir einem 15-jährigen Jugendlichen das Wort Gnade verständlich machen würden. Vielleicht so. Gnade, das ist der Rückenwind Gottes, der mir hilft, vorwärts zu kommen, besser zu werden, ein Heiliger zu werden. Eines ist auch klar. Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Das heißt, wem es ein Herzensanliegen ist, der findet schon die richtigen Worte. Und dann müssen die Worte natürlich auch gedeckt sein durch das Leben. Reden und Tun müssen übereinstimmen. Nur wo das Zeugnis des Wortes und das Zeugnis des Lebens zusammengehen, ist es glaubhaft. Und schließlich setzt Glaubenskommunikation eine Atmosphäre der Wertschätzung und der gegenseitigen Sympathie voraus. Am besten ist es, wenn eine persönliche Beziehung Grundlage eines Glaubensgesprächs ist.
Ja, ein letztes Ziel, das wir an dieser Stelle benennen möchten. Man könnte viele Ziele anführen, aber wir haben uns jetzt einmal auf diese vier konzentriert. Ein letztes Ziel ist, Menschen in der Kirche Heimat zu geben. Jeder Mensch braucht Gemeinschaft. Keiner glaubt für sich allein. Eine Haltung, mein Gott und ich, reicht nicht aus. Wir brauchen einander. Katholisch sein bedeutet, wir glauben, wie es im großen Glaubensbekenntnis heißt. Dieses Wir setzt mein Eingefügtsein in den Leib Christi, der die Kirche ist, voraus. Vom Apostel Paulus stammt dieses Bild von der Kirche als dem Leib Christi. Die einzelnen Glieder dieses Leibes brauchen einander. Den Glauben haben wir nicht aus uns selbst. Er ist uns von anderen vermittelt und vorgelebt worden. Der Glaube wird in der Kirche verkündigt und weitergegeben. Sich in die Tradition der Kirche hineinfallen lassen zu können, vermeidet auch Stress. Ich muss nicht alles neu erfinden. Vielleicht kennen Sie das, im bayerischen Fernsehen ist täglich ein kurzer Beitrag zu sehen, in dem jemand irgendwo in Bayern auftritt, meistens vor einer schönen Landschaft, von sich erzählt, seinen Namen nennt, seinen Beruf und seinen Wohnort, wo eben die Landschaft gerade eingeblendet wird, und dann fügt er hinzu, und da bin ich daheim. Auch Katholiken sollten von ihrer Kirche sagen können, und da bin ich daheim. Von einem Modeschöpfer wird gesagt, dass er seine Kleider nicht nur dafür kreierte, damit Menschen sie einfach nur anziehen, sondern damit sie darin wohnen, daheim sind in diesen Kleidern. Wenn da schon von Mode gesagt werden kann, dass man dort zu Hause sein kann, sich wohlfühlen kann, um wie viel mehr dann von dem Kleid, das Christen am Beginn ihres Christseins anziehen, nämlich vom Taufkleid. Wer getauft wird, so heißt es im Taufritus, zieht Christus wie ein Gewand an. Er schlüpft sozusagen in die Haut Jesu hinein. Und da gehören wir doch hin, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Da sind wir zu Hause. Und wer in Christus zu Hause ist, der ist in seiner Kirche zu Hause. Der ist da zu Hause, wo man betet, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo wo miteinander die Heilige Schrift aufgeschlagen wird, betrachtet wird und wo man füreinander da ist. Neben den genannten Zielen ist es wichtig, einige Grundhaltungen für Evangelisierung und Neuevangelisierung anzusprechen. Also nach diesen vier genannten Zielen möchte ich jetzt ein paar Haltungen anführen. Jeder Neuevangelisierung muss die beständige Selbstevangelisierung vorausgehen. Der große heilige Ignatius von Loyola sagte einmal, im Grunde gibt es in meinem Leben nur ein Problem, das ist meine Bekehrung. Oder Franz von Assisi auf seinem Sterbebett, Brüder, lasst uns umkehren, bisher haben wir es noch nicht richtig getan. Das heißt, wenn das schon so große Heilige sagen, die wirklich radikal umgekehrt sind und das immer wieder auch anmahnen, dann steht das immer wieder ins Haus, dass sich immer wieder neu ausrichten auf Gott und seine Maßstäbe. Wer Christus und sein Evangelium verkündigt, muss selber mit dem guten Beispiel vorangehen. Wie heißt es in dem bekannten Gebet, Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen und fange bei mir an. Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an. Das Erste, was Jesus predigt, ist, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die beständige Vertiefung der eigenen Gottesbeziehung, die Offenheit für Gottes Wirken an mir selbst, das Evangelium zuerst ins eigene Leben übersetzen, das ist es, was einen echten Zeugen des Glaubens ausmacht. Die Glaubwürdigkeit hängt davon ab, wie sehr ich selbst mich von der Botschaft ergreifen lasse und davon durchdrungen bin. In diesem Sinn gilt es, immer am Ball zu bleiben. Von der Wertschätzung dem anderen gegenüber als wichtiges Fundament für die Weitergabe des Glaubens war schon die Rede. Neuevangelisierung darf auch nicht überheblich oder besserwisserisch daherkommen, auch nicht freudlos daherkommen. Es geht nicht darum, jemandem aufdringlich die eigene Glaubensüberzeugung überzustülpen. Bescheidenheit und Demut sind angesagt und eben auch Freude. Am besten ist es, den eigenen Glauben einfach und schlicht anderen Menschen anzubieten, vorzulegen, auszusetzen. So kann man das proposer la voix, das in Frankreich die Runde gemacht hat, vielleicht übersetzen. Des Weiteren, ich bin immer noch bei den Haltungen für Neuevangelisierung, braucht Neuevangelisierung den langen Atem. Die Gefahr ist nämlich groß, bei Widerständen, bei Misserfolgen, bei Rückschlägen die Flinte zu schnell ins Korn zu werfen. Der Sämann muss auch warten, bis die Saat aufgeht. Er sieht nichts, wenn er aussät. Er hofft, dass seine Arbeit, nämlich des Säens, des Aussehens, Sinn macht und irgendwann Frucht bringt. Und darum sät er. Ausdauer und Geduld sind wichtige Haltungen im Zusammenhang mit der Neuevangelisierung. Und schließlich verlangt das Bezeugen des Glaubens, dass ich überzeugt bin von dem, was ich verkündige. Das Zeugnis lebt vom Überzeugtsein. Nur wenn man innerlich hinter der Botschaft steht, kann man überzeugen. Papst Paul VI. Prägte in seinem Schreiben von 1975, das ich schon erwähnt habe, Evangelii Nuntiandi, das bekannte Wort, ich zitiere, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. So Evangelii Nuntiandi, Kapitel 41. Augustinus hat so formuliert, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das waren also einige Ziele und Haltungen von Neuevangelisierung. Nun zum Schluss noch die Frage, was machen wir konkret in unserem Institut für Neuevangelisierung und Gemeindepastoral?
Drei Fachbereiche kennzeichnen unser Arbeiten. Der Fachbereich Gemeindekatechese. Zum einen kümmert sich um eine angemessene Vorbereitung auf die Sakramente. Der Fachbereich Gemeindepastoral verantwortet die Qualifizierung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Pfarreien, Verbänden und kirchlichen Einrichtungen, unter anderem im liturgischen Bereich. Und im Fachbereich Neuevangelisierung, in dem ich tätig bin, geht es uns neben der Grundlagenarbeit, der Sichtung von lehramtlichen Dokumenten und anderen Schriften und der Vernetzung geeigneter Initiativen und Projekten unter anderem um die Förderung von Glaubenskursen, Glaubenstagen und Glaubensgesprächen. Wir haben vor, das Thema Gemeindemission bzw. Gemeindeerneuerung neu anzugehen und ein Konzept für unser Bistum zu entwickeln. Für die geprägten Zeiten, also Fastenzeit und Adventszeit, haben wir damit begonnen, in einigen Pfarreien sogenannte Abende der Versöhnung zu fördern, um das Thema Umkehr, Versöhnung und Barmherzigkeit neu ins Bewusstsein zu bringen. Wir veranstalten Studientage, wir gehen in Pfarreien und auf Dekanatskonferenzen, um ein Bewusstsein für Neuevangelisierung gerade jetzt im Jahr des Glaubens zu wecken. Zu den einzelnen Bereichen und Projekten, da können wir ja nachher in der Gesprächsrunde noch etwas sagen, wenn Sie darüber mehr wissen wollen. Soweit in aller Kürze unser Arbeitsfeld. Wir möchten Sie um Ihr Gebet bitten für unseren Auftrag, ganz im Sinne des heiligen Augustinus, der gesagt hat: Tu, was du kannst, bitte Gott um das, was du nicht kannst, und Gott gibt, dass du es kannst. So laden wir Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, am Schluss dieser Ausführungen mit uns ins Gebet einzustimmen. Falls Sie das Gebet nachher nochmals beten möchten, Sie finden es im Gotteslob Nummer 6, Abschnitt 6.
Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen.
Heute geht es bei Radio Horeb und Radio Maria um das Thema Neuevangelisierung. Der Leiter des Instituts für Neuevangelisierung, Weihbischof Florian Wörner, und die Referentin Dr. Veronika Ruf sind in unserem Studio in München zu Gast. Und einige Hörer sind jetzt auch schon in der Leitung. Wir beginnen mit Frau Colette aus Aachen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Grüß Gott, Frau Dr. Ruf.
Grüß Gott, Frau Colette.
Ich habe eine große Familie und einen ziemlich großen Freundes- und Bekanntenkreis. Und da findet sich sowohl das eine als auch das andere. Und ich habe festgestellt, in der eigenen Familie, da ist es besonders schwer. Nicht bei allen. Man freut sich auch über kleine Fortschritte. Aber im Freundeskreis, da ist es noch schwerer. Was kann man da machen, außer beten?
Tja, der Prophet im eigenen Land, wer möchte darauf antworten?
Ja. Ja. Auch Priester und Weihbischöfe haben Freunde, haben Bekanntenkreis, haben Familie und Verwandtschaft. Das ist wohl überall gleich so. Ich kann das gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Beten ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir die Menschen immer wieder Gott hinhalten. Und dann, wie gesagt, wie wir schon angeführt haben, große Wertschätzung ist für mich immer so eine Voraussetzung. Die beste Missionarin ist die Liebe. Freundlich, unsere Neuevangelisierung muss mit Freude kommen und ansprechend. Und das Vorleben, das gute Beispiel, ist auch so etwas. Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Dauer. Und dann natürlich, wo sich Gelegenheiten bieten, auch einmal ein Wort sagen. Freilich bescheiden, in Liebe, aber doch nicht aufgeben. Immer wieder ganz konkrete Dinge zur Sprache zu bringen. Das Gebetsleben, die Sonntagsmesse, beziehungsweise auch manche Werthaltungen, die einfach beim Kaffeetisch, wo auch immer man sich trifft und wo man ins Gespräch kommt, solche Dinge ansprechen. Ich denke, das kann nicht ohne Wirkung bleiben. Gepaart mit dem Gebet, da kann was wachsen dabei. Ich habe die Erfahrungen gemacht.
Hilft Ihnen das, Frau Colette?
Ja, ja.
Der lange Atem, von dem haben wir heute auch schon.
Der lange Atem.
Richtig,
viel Geduld,
der ist wichtig.
Und viel Gebet und nicht aufgeben.
So ist es.
Ja, gut. Danke für den Anruf.
Dankeschön. Ja,
wiederhören
danke.
Nach Aachen. Es geht nach Tannhausen zu Frau Bessler. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott, Frau Bessler.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich möchte mich ganz herzlich für den Vortrag bedanken. Wir haben seit knappe 2 Jahren hier in Tannhausen 3 so Evangelisationspfarrzellen, darunter eine Jugendpfarrzelle. Und wir dürfen das, was Sie vorher so erzählt haben, eigentlich so erleben. Der Abend sieht so eben aus, wir haben einen Impuls, dass wir auch ein gewisses Wissen, damit wir auch bereit sind, für uns im Glauben Rede zu stehen. Also wir haben das Wissen, wir haben das Danken, was hat Gott für mich getan. Also wir erleben das als dann die Fürbitte. Und wenn wir jetzt jemand haben, wo wir sagen, ja, wir wollen jetzt jemand so Gott führen, dann beten wir gemeinsam, vor allem auch vor dem Allerheiligsten oder vor dem Tabernakel. Also ganz konkret die Anbetung für die Menschen, die wir evangelisieren wollen, weil ja das ja nur Gott kann. Wir können nur für den Menschen stellvertretend beten und ihn eben lieben. Dieses Lieben und Dienen, das ist etwas, wo jeder Mensch möchte. Also bekehrt so richtig will eigentlich keiner, aber geliebt werden und dass man ihn dient, eine Freude macht, das will also jeden. Das ist meine Erfahrung. Wir haben vor 2 Jahren die zweite Zelle angefangen, da waren wir 4 und jetzt sind wir 11.
Sehr schön.
Und auch die Jugendzelle wächst und das ist wunderbar, ja.
Vielen Dank für das Zeugnis, Frau Bessler.
Gerne.
Wiederhören, Frau Bessler.
Ja, Frau Bessler, Sie haben da was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Bekehrt werden will keiner, aber geliebt werden will doch jeder. Und das ist, glaube ich, die Grundlage, von der wir ausgehen müssen bei der Neuevangelisierung. Menschen diese Wertschätzung, diese Liebe zu zeigen, die Liebe Christi, mit der wir auf sie zugehen. Danke für Ihren Beitrag.
Ja, Frau Bessler hat aufgelegt schon. Der nächste Anrufer ist Dr. Desloch aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Weihbischof. Grüß Gott, Frau Dr. Ruf.
Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott.
Ich habe nun ein Leben an der Schnittstelle zwischen Politik und Ministerialadministration hinter mir. Ich habe 10 Jahre der von Papst Johannes Paul II. Gewünschten Internationalen Akademie für Philosophie gedient, um die Wesensphilosophie wiederzubeleben und das Denken entlang der Fakten und nicht Theorien gegen Theorien zu polarisieren. Das Ergebnis ist dies. Wir erreichen die Menschen mit der Vernunft leider nicht mehr. Die Philosophie kommt zu spät. In der Politik findet Vernunft auch kaum mehr statt. Und die Ordnungen der Vernunft, wie zum Beispiel die europäische Integration und das kulturelle Produkt des Geldes als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel, als Produktionsfaktor, zerfallen in Emotionen. Und die Medien bepflastern uns immer erneut noch mit Meditationen, Emotionen und mit Kampagnen. Was ist los? Wir befinden uns am Ende der Moderne. Die Apostasie der Fürsten hat vor 300 Jahren den Humanismus hervorgebracht, damals noch christlich verwurzelt. Er hat gesiegt in der Französischen Revolution, in der Republik, in der Demokratie, im Rechtsstaat, in der Aufklärung. Große Leistungen, die jetzt zerfallen. Warum? Weil die Apostasie, der Abfall vom Glauben, im Westen wie im Osten gleichermaßen zum Programm gemacht worden ist und auch an der Pyramide des Wissens und der Bildung herabgeglitten ist und sich vulgarisiert hat. Das muss man mal als Datum oder als Ist-Zustand genau erkennen. Und deswegen ist der Platz an der Spitze der Bildungspyramide wieder frei. Und da gilt genau das, was die Hörerin vorhin gesagt hat. Die Liebe, die Solidarität, das Aufgehobensein in christlichem Milieu ist das, was zählt. Denn es werden uns viele Ordnungen noch um die Ohren fliegen. Und da ist die Kirche bestens positioniert. Ich lese in dem Buch von Erzbischof Fisichella, dem Chef dieses neuen Dikasteriums, im Übrigen eine sehr gute Expertise über die politisch-kulturelle Lage des Westens. Und ich möchte Ihnen die empfehlen und frage nun, ob auch Sie eine Erfahrung mit dieser Übergangszeit, mit dieser Epochenwende schon im Konzept haben.
Also eine Erfahrung im Konzept wäre vielleicht zu hoch gegriffen. Danke für Ihre Ausführungen. Also sehr interessant, das zu hören, mal aus dieser Perspektive, der philosophischen und der politischen. Eine konkrete Erfahrung kann ich einfach so sagen. Wir kommen jetzt, seit es dieses Institut gibt und vor allem jetzt auch, seit wir uns im Jahr des Glaubens befinden, sehr viel in unserem Bistum herum und merken eine erstaunlich, wir haben es gar nicht so erwartet, eine erstaunlich große Offenheit. Wir haben hohe Zuhörerschaft bei unseren Ausführungen und auch gute Rückmeldungen. Wir haben es jetzt gar nicht so erwartet. Also wir merken, es ist eine Sehnsucht da, an diesem Punkt anzusetzen, den Glauben neu und erneut zu verkünden, weil offensichtlich, und das hängt auch sicherlich mit dem zusammen, was Sie ausgeführt haben, ein Bedarf da ist. Weil offensichtlich wir gerade dabei sind, in eine neue Zeit einzutreten.
Richtig.
Und ich meine, dass das völlig richtig ist. Also diese Großwetterlage ist nach meinem Dafürhalten günstig. Wenngleich wir natürlich parallel auch große Veränderungen in die andere Richtung haben. Wenn man in die Politik schaut, da müssen wir leider was anderes feststellen, wo ein Dammbruch nach dem anderen geschieht.
Zum Scheitern.
Ja.
Aber deswegen hat die Kirche ungeheuer viel Spielraum und freies Feld. Und lieber Weihbischof, ich habe Sie mal in Wechselbrunn gehört, machen Sie weiter so und viel Erfolg und viel Mut und viel Kraft. Der Herr gibt sie uns und ich bin sicher, er hat in Ihnen einen ganz herrlichen Bischof gefunden.
Danke Ihnen, Herr Dr. Desloch. Vergelt's gut.
Wiederhören. Alles Gute. Ja, wiederhören, Herr Dr. Desloch. Eine Hörerin wollte nicht selber auf Sendung gehen, aber hat eine Frage hinterlegt, was ihr einfach auf der Seele drückt. Sie versuchen, sich mit einer Gruppe einzusetzen für Exerzitien im Sinne der Neuevangelisierung, laden dazu auch aus anderen Ländern Priester ein und finden kaum eine Kirche, wo sie unterkommen können. Und ja, sind seit 5 Jahren im Prinzip auf der Suche. Ja, man möchte etwas tun für den Glauben und kann es irgendwie nicht. Die Hände sind gebunden, ob Sie da einen Ratschlag haben. Ist wahrscheinlich schwer, darauf zu antworten.
Da müsste man jetzt die konkrete Situation kennen. Das ist schwierig, da aus dem Bauch raus ins Nirvana hineinzusprechen. Ich denke, es wächst gerade eine neue Offenheit und auch die Einsicht, dass Neuevangelisierung notwendig ist, in dem Sinn, wie wir es gerade sagten. Und ich meine schon, dass man nicht aufgeben darf, nach Orten, nach Personen zu suchen, wo man Kooperationspartner findet und dann auch Möglichkeiten hat, sowas zu veranstalten.
Ja, und vielleicht kann man ja erstmal im Hintergrund eben sich zusammenschließen zum Gebet, damit sowas vielleicht mal irgendwo wann und wo klappt, wo es der Herr dann will.
Ganz genau.
Wir haben noch eine Hörerin aus Legau, Frau Schneider, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Schneider aus Legau. Ich möchte nochmal Danke sagen für Sie jetzt, Herr Weihbischof Florian Wörner, weil Sie machen einen großen Dienst, auch Ihre Kollegin Frau Ruf. Ich war in dem in Augsburg
am Studientag.
Ja, genau. Mhm. Und das war sehr interessant und sehr gut. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Der ist vielleicht manchmal steinig, aber ich denke, das Gebet ist wichtig, steht die Anbetung. Und ich bin auch in so Pfarrzellen. Und ich kann da nur ermutigen, einfach die kleinen Gruppen sind wichtig, hat der Papst auch gesagt, dass wir viele kleine Gruppen in Deutschland haben werden irgendwann. Und ich denke, dass es ein gutes Ziel ist, wo man vielleicht irgendwann erreicht. Genau, das wollte ich einfach nur sagen. Es ist jetzt dann auch bald so ein Infoseminar in Türkheim. Genau, das wollte ich einfach nochmal kurz sagen. Und ich finde das sehr gut, dass Sie sich so einsetzen mit der Neuevangelisierung.
Ja, danke, Frau Schneider. Ich wollte das jetzt auch noch ansprechen, weil es zum zweiten Mal angesprochen wird, das Pfarrzellensystem.
Ja.
Pfarrer Hesse aus Türkheim ist ja da der große Motor in unserem Bistum.
Genau.
Ich darf auch beim Auftakt dieser von Ihnen erwähnten Veranstaltung im Mai, habe jetzt das Datum nicht genau im Kopf, dabei sein. Vielleicht wissen Sie es.
Ja, der 26. Mai.
26. Mai, da geht's los. In Türkheim ein Seminar über das sogenannte Pfarrzellensystem.
Genau.
Ich denke, eine gute Möglichkeit, den Glauben, das Wachstum des Glaubens zu fördern.
Genau. Also
und schön, dass Sie diese Gruppen haben.
Ja, da sind wir ganz froh. Also,
dass es immer wieder zur Zellteilung kommt, das wünsche ich Ihnen.
Genau, das hoffen wir auch. Und ich denke, natürlich ist einfach die Anbetung und das Gebet am wichtigsten. Und ja, genau. Ja. Und wir müssen auch füreinander. Also ich denke, für das Beten der Priester und die Bischöfe, ich denke, das ist die große Aufgabe an uns. Also viele schreien immer rum, ja, sie haben so wenig Arbeit. Da wird jetzt so viel weggenommen, wenn es die Pastoralauflösung ist oder wenn man halt sagt, man geht in so große Räume zusammen. Aber ich denke, wir als Laien haben ja schon auch sehr viele Aufgaben und wir können im Gebet sehr, sehr, sehr viel tun. Also wir brauchen nicht umschreiben, wir haben zu wenig Arbeit, sondern ich denke, wenn wir für die Priester und Verantwortlichen beten, haben wir viel Arbeit.
Sehr richtig, danke.
Genau, ich möchte dich ermutigen, dass viele mitbeten.
Danke, Frau Schneider. Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Ja, für alle, die vielleicht mehr zum Pfarrzellsystem wissen wollen, außer dieser Informationsveranstaltung. Wir haben auch einige Sendungen darüber, die Sie auch bei uns beim CD-Dienst erfragen können. Da haben wir es auch vorgestellt. Pfarrer Hesse war da zu Gast. Und sonst in den Veranstaltungshinweisen wird das auch noch aufgegriffen, diese Veranstaltung, Informationsveranstaltung. Die Zeit ist eigentlich vorbei, aber eine Frau wartet schon in der Leitung. Frau Vogelsang aus Freiburg, wenn ich richtig verstanden.
Bei Freiburg, ja, in Rieke bei Freiburg.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Nur ein kleiner Hinweis. Ich war gestern im Pflegeheim und habe der Frau, das völlig dementen Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht, ihr gesagt, ich gehe jetzt in die Kirche und ich sage einen Gruß von Ihnen. Und dann bin ich rausgegangen und habe dann noch etliche Leute angesprochen, etwa 6 Leute, und ihnen immer gesagt, ich gehe jetzt in die Kirche, soll ich einen Gruß von Ihnen sagen? Und dann fragte ich, oh Entschuldigung, sind Sie katholisch? Wenn Sie ja sagten, dann sage ich, ja, dann passt ja. Oder bei den anderen auch einen Gruß, ich denke, das stimmt auch so. Nur einfach als Hinweis, was man so sich einfallen lassen kann.
Ja, gut.
Schön.
Gut,
danke.
Das war's. Danke, dann bestellen
danke
Sie auch einen Gruß von uns.
Ganz klar. Ja,
Wiederhören.
Wiederhören, Frau Vogelsang.
Ja, das ist schön, Frau Vogelsang. Es geht nicht immer um große Aktionen bei der Neuevangelisierung, sondern auch so kleine Gesten. Da fängt es nämlich schon an. Und da müssen wir einfach auch unsere Kreativität walten lassen, so wie wir Menschen in kleinen Begegnungen doch auch darauf hinweisen können, wo wirklich das Ziel unseres Lebens ist. Danke für diesen Hinweis.
Ja, danke Ihnen beiden, vor allem auch, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Sie können diese Sendung auch noch einmal hören. Wir haben sie aufgezeichnet. Sie können beim CD-Dienst von Radio Horeb gerne nachfragen. Oder wenn Sie Internetzugang haben, gehen Sie einfach auf unsere Homepage unter www.horeb.org. Auf dieser Internetseite können Sie auch das Podcast- und Download-Angebot nutzen. Ihnen beiden herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ja, bitte.
Und Herr Weihbischof, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Ja, sehr gerne. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne und beschütze euch und helfe euch, in der Neuevangelisierung tätig zu sein, der allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und Gottes Segen auch für Ihr weiteres Wirken und eine gute Heimfahrt dann nach Augsburg.
Okay, jetzt gut.
Dankeschön.
Auf Wiederhören, alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.